Jesaja 26 dürfte uns einiges versprechen. Bereits die Zahl des Namens Yahweh weist uns darauf hin. Und Jesaja 26 ist ja eine Miniatur des 26. Buches der Heiligen Schrift, das heißt des Propheten Maleachi. Muss es mir leider versagen, dass ich heute Abend Parallelen aus dem Propheten Maleachi lese. Aber ich möchte Sie ermuntern, das einmal privat zu tun und dieses Kapitel mit dem Propheten Maleachi zu vergleichen. Voraussetzung für Jesaja 26 ist Kapitel 25, gleichsam als Vorspann des gewaltigen Themas Leben aus den Toten, das ja den Propheten Sacharja abschattet, wo in einem Kernstück davon gesprochen wird, dass der Schleier oder die Decke auf dem Herzen der Israeliten, der Stämme Israels weichen wird, hinweggenommen werden wird. Jene Decke, die heute noch das rechte Verständnis des Alten Testamentes und die Schau auf den Messias verwehrt. Das alles müssen wir ein wenig in Erinnerung behalten, wenn wir jetzt in das Kapitel selbst hineinschauen. Und ich möchte es mir versagen, nur die Rosinen herauszupicken, sondern möchte möglichst präzise den ganzen Zusammenhang dieses Kapitels aufleuchten lassen, wenn das auch nur in knappen Strichen geschehen kann. Jesaja 26, Vers 1 bis 2. An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt Gott zu Mauern und zum Bollwerk. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Ein eschatologisches, ein endzeitliches Lied für die Getreuen Israels am Ende der Tage, die dann singen werden im Hinblick auf Jerusalem, weil ja, wie wir heute sahen, heute Morgen, die Errettung und das Heil und die Erweckung in Jerusalem beginnen. So wie sie Jahrhunderte über Jahrhunderte am Ende eines jeden Passafestes voller Sehnsucht sagten, nächstes Jahr in Jerusalem, so wird es sich einmal im Vollsinn bewähren und beweisen. Diese Stadt ist hier genannt, die Stadt des großen Königs, des Messias, die heilige Stadt. Es ist mir immer unbegreiflich gewesen, dass Brüder davon sprechen, Jerusalem sei die Hure Babylon, die Mutter aller Gräuel und Unreinigkeiten auf Erden. Denn im gleichen Kapitel der Offenbarung, Kapitel 11, wo im Hinblick auf die Kreuzigung des Messias davon geredet wird, dass Jerusalem Sodom und Ägypten sei, im gleichen Kapitel wird dieses irdische Jerusalem die heilige Stadt genannt. Und das ist nimmermehr Babylon, die starke Stadt. Und hier werden unsere Blicke hinausgerichtet in jene Zeit, wo die Tore geöffnet werden, auch das heute noch zugemauerte Tor der Barmherzigkeit, so wie es die Juden nannten, das Osttor, durch das einstmals Jesus, der Messias, in die Stadt eingeritten ist, vom Ölberge her. Und die Mohammedaner wissen besser als die Christen, warum sie dieses Tor zugemauert haben. Weil dieser Herr gesagt hat, dass er am Ende der Tage in gleicher Weise wiederkehren werde und dass sie noch einmal rufen werden, Baruch Haba Bashem Yahweh, gesegnet sei, der da kommt im Namen Yahwehs. Und er wird dann begleitet von der Wolke der Herrlichkeit, von der der Prophet Hesekiel sagen wird, dass sie gemeinsam mit dem Messias vom Ölberge her durch das Osttor in Jerusalem einziehen werde. Dies und nichts anderes ist das Zeichen des Menschensohnes, nicht irgendein Kreuz am Himmel. Die Wolke der Herrlichkeit, die Schekina, die auch im alten Bund das Zeichen des Felsens war, der da mitwanderte. Und mit ihm wird einziehen ein gerechtes Volk. Das wird etwas anderes sein als im Jahre 1967. Das war gewiss auch bewegend, als die Fallschirmjäger Israels durch das Löwentor eindrangen in Jerusalem und als sie dort an der Klagemauer standen, und als der Oberrabbiner Goren mit der Torahrolle in der Hand, im Arm, das Schofarhorn blies. Es wurden dann noch einige Soldaten abgeknallt von arabischen Heckenschützen. Und dann haben sie an der Mauer gebetet, ganz gewiss bewegend. Aber das ist nicht die Erfüllung von dem, was hier geschrieben steht. Bis dorthin ist noch ein weiter Weg, bis sich das erfüllt, was der Messias mit seinen Jüngern um Mitternacht gesungen hat, am Ende seines Passa, ehe er mit ihnen durch das Tor hinausging, in den Kidron und zum Ölberg. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie eingehen, ja, will ich preisen. Dies ist das Tor Jahwes oder Jehovas. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, ein gerechtfertigtes Volk, welches Treue bewahrt, welches Glauben bewahrt. Oh, darauf warten wir. Auf diese innere Erneuerung Israels. Und dann wird der Jubel anheben, dann werden sie dieses Lied singen beim Einzug in die Stadt des großen Königs. Vers 3 bis 4. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden. Und weil jede Wahrheit bekräftigt werden muss aus zwei oder dreier Zeugenmund, steht noch einmal in Frieden. Frieden. Denn er vertraut auf dich. Vertraut auf Jehova ewiglich. Denn in Jah, Jehova ist ein Fels der Ewigkeiten, ein Fels der Äonen. Hier werden uns die Gerechten vorgestellt, die in die Tore Jerusalems einziehen und die Treue bewahren. Es sind die Menschen mit einem festen Sinn, von denen Hebräer 13 sagt, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches auch geschieht, allerdings nur durch Gnade. Und das sollte auch uns immer wieder geschehen, dass wir, indem wir alle Zeit und für alles unserem Gott und Vater danken und unsere Flehen und Gebitte und Bitten verbunden mit Danksagung ihm bringen, bewahrt werden in unserem Fühlen und in unserem Denken, in jenem Frieden Gottes, der alles Denken überragt, bewahrt werden wie in einer Festung, in Bollwerken, in festen Mauern. Paulus hat einmal ein köstliches Wort gesagt, Kolosser 2, 4 bis 5. Dies sage ich aber, dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch. Mich freuend und sehend eure feste, geschlossene Marschordnung und die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Da sieht er die Kolosser im Geiste angetreten, als die Soldaten Jesu Christi in einer festen Marschformation, in einer geschlossenen Marschformation, dieses Wort steht tatsächlich hier, und sie schauen gespannt auf ihren Heerführer, auf den Urheber ihrer Errettung. Ihr Glaube ist entschlossen und fest ausgerichtet auf den Messias. Ja, das sind die Getreuen, das sind die Menschen, deren fester Sinn in Frieden bewahrt wird. Ja, in Frieden. Damit wir es auch glauben, wird es uns zweimal gesagt. In diesem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Denn dieser feste Sinn vertraut auf dich. Was sind das nun für fromme Genies, möchten wir sagen, denen wir so ganz und gar nicht gleichen? Und wir sagen ja schon, es mag wohl solche Menschen geben, als Einzelerscheinungen, aber ich kann das doch nie erreichen, was da im Worte Gottes gewiesen wird. Es sind Menschen, die keine Felsen sind, die ihre Sicherheit und Festigkeit und ihren Frieden des Herzens und Frieden des Geistes gewonnen haben von dem Felsen der Ewigkeiten her, der in dem sturmgepeitschten Meer der Unruhe unseres Daseins, unseres Leidens, der Völkerwelt und der letzten Tage uneinnehmbar und unerschütterlich steht. Und das ist Jesus Christus. Nur von diesem Felsen her, wenn wir uns und solange wir uns an ihm bergen, gewinnen wir Festigkeit und Frieden und Sicherheit. Sobald wir von ihm weichen, fallen wir wieder zurück in die Unruhe, in die Resignation, in den Zweifel, in die Ungewissheit, in das Hin- und Hergetrieben und Gerissenwerden. Das hat keiner besser gewusst wie ein Mann namens Petrus. Und das heißt nun wirklich nicht Felsen. Er sagt es ja selbst in seinen Briefen, wer der Felsen sei. Sondern Petrus heißt der zum Felsen Gehörende. Und der, der nur von dort her, von diesem Felsen Jesus Christus aus, seine Kraft und Sicherheit gewinnt. Ein Mann, der sonst durchaus ein schwankender Charakter war. Fels und Felsengrund. Dazu noch ein köstliches Wort aus 5. Mose 32. Wir werden es auch dann noch einmal brauchen bei unserer Betrachtung. Horchet ihr Himmel und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Denn den Namen Yahweh, den Namen Jehova, will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott, der Fels. Und das ist nun dieser Name Yahweh. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind gerecht oder sind Richtigung oder sind Gericht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Eigentlich heißt es ein Gott des Amen, der alle seine Verheißungen erfüllt. Ich möchte aber weiterlesen. Kapitel 26, Vers 4. Vertrauet auf Jehova ewiglich, denn in Jah Jehova ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Und das ist nun die andere Megalopolis, die andere Stadt des Endes. Die Ellipse der Endzeit hat zwei Brennpunkte. Einmal Jerusalem, die Stadt des großen Königs, zum anderen Babylon, die Mutter aller Gräuel und Unreinigkeiten auf Erden. Auch das ist deine Stadt. Diese Stadt wird gerichtet, dieses Zentrum der endzeitlichen Welteinheit und des Staatenbundes, der von Daniel geweissagt ist. Und ich bin immer noch überzeugt, weil ich noch keine besseren Gegenargumente gefunden habe, dass dies das politisch vereinigte Europa sein wird, das wiedererstandene römische Reich, das Tier, welches war und nicht ist und wieder sein wird. Zwei Brennpunkte. Diese Stadt wird gerichtet. Sie wird niedergestreckt bis in den Staub des Totenreiches. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Und das sind die gleichen Gerechten mit dem festen Sinn, mit der großen Glaubensentschlossenheit. Es sind Elende und Arme. Es ist die Gemeinde der Schwachen, der Ohnmächtigen, der Unweisen, der Törichten, von denen wir heute Morgen geredet haben. Paulus sagt einmal in einem unerhörten prophetischen Zeitraffer in Römer 16, Vers 20: In Kürze wird der Satan unter eure Füße zertreten werden. Und das ist die Verheißung. Hier beginnt es mit dem Zertretenwerden der endzeitlich antichristlichen Metropole Babylon durch die Gemeinde der Elenden und Armen, durch diese Menschen, die durch den Felsen der Äonen, durch den Felsen der Ewigkeit festen Grund gewonnen haben in ihrem Herzen und in ihrem Geiste und im Frieden durch diese Welt gehen. Vers 7. Der Pfad des Gerechten ist gerade. Hier müssen wir Halt machen und müssen sofort sagen, das ist nur einer, von dem dies gesagt werden kann. Der Gerechte, um mit Paulus zu sprechen, der eine Gerechte, dessen Pfad schnurgerade war, weil er seinen Willen allezeit koordinierte mit dem Willen des Vaters. Und die zweite Aussage: Du bahnest gerade den Weg des Gerechten und der Gerechten. Das scheint sich zu widersprechen. Aber da werden wir gleich sehen. Unsere Wege sind oft krumme Wege. Unsere Wege sind oft Abwege, Irrwege und Umwege. Aber da kommt dieser Gott, der ein Gott der Berichtigung ist, des Zurechtbringens durch Gerichte, der auch unsere Abwege und Irrwege und Umwege so gestaltet, dass sie zu einem Heimweg in das Licht des Vaters werden. Und dieser Heimweg, der mitgenommen wird auf den schnurgeraden Weg des einen Gerechten, auf den Weg Jesu, dieser Weg, er ist gerade und führt zum Ziel und führt ins Ziel. Es ist wunderbar. Sprüche 3, Vers 6. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Dann hören wir auch auf, immer wieder davon zu sprechen, was wir in unserem Leben anders hätten machen wollen. Und es gibt so viele Kinder Gottes, die darüber nachdenken und die schmerzlich immer wieder betroffen sind von dieser Frage: Wie oft habe ich falsch gehandelt? Hätte ich doch damals anders gehandelt? Hätte ich doch einen anderen Weg eingeschlagen? Hätte ich mich in dieser oder jener Situation anders entschieden oder anders verhalten? Das führt zu gar nichts. Das führt in die Depression und in die Resignation und in die Glaubenslosigkeit. Wir vertrauen auf den Gott der Wiedergutmachung, der, wenn wir unsere Sünden bereinigt haben, vor seinem Angesicht auch unsere Umwege gerade macht. Er wird gerade machen deine Pfade und sie zum Lichte führen. Was ist das für ein Wort? Wir sehen, hier ist auch wieder Lehre, hier ist Prophetie und hier ist Seelsorge. Es ist natürlich auch ein Wort für Israel, dessen krumme Wege gerade gemacht werden auf dem Weg Jesu von Nazareth. Und darum geht es ja hier in diesem Kapitel. Und jetzt sprechen sie, diese Männer aus Israel, diese Menschen aus Israel zur Zeit des Endes. Vers 8. Ja, wir haben dich, Jehova, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Ja, das ist wahr. Es geht durch Gericht hindurch zur Wiedergeburt ganz Israels. Das sagt uns ja auch der Herr Jesus, dass auch Israel hindurch muss durch diese Richtigung Gottes. Matthäus 19, Vers 28, wo er sagt, auf die Frage der Jünger, was wird uns dafür, dass wir alles verlassen haben und ihr nachgefolgt sind, dass er zu ihnen sagt, auch ihr werdet sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Wir könnten sagen, in der kollektiven Volkswiedergeburt Israels am Ende der Tage, in der Zeit der Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ereignet sich durch Gericht hindurch. Die Gerichte Gottes sind Voraussetzung dafür. Deshalb sagt Israel, wir haben dich, Jehova, erwartet, dich, den Messias, der, in dem der Name des Vaters ist, auf dem Pfade deiner Gerichte. Jesajas 30, Vers 18 dazu als Parallele. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben. Eine kurze Zwischenfrage, wann hat er sich hinweg erhoben? Bei der Himmelfahrt, bei seiner Thronerhöhung. Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis dass ihr sprechet. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Und jetzt kommt eine merkwürdige Begründung. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts. Glückselig alle auf ihn Harrenden. Dann wird er sich dem Volke Israel verloben in Gerechtigkeit und Gericht, aber auch in Treue, Erbarmen und Güte. Hier gibt es keinen Widerspruch zwischen dem Erweis der Gnade und Barmherzigkeit und der Durchführung der Gerichte Gottes. Gott ist einer. Dieses Bekenntnis Israels sollten wir viel mehr bedenken. Es ist ein Zeugnis von der Wesenseinheit Gottes, in dem Gericht und Erbarmen, in dem Zorn und Wiedergeburt kein Gegensatz sind, sondern nur in unserem gespaltenen, in unserem auseinanderfaltenden Denken. In Gott ist die Einheit. Der Gott, der richtet, tut dies, damit er gnädig sein könne. Und der Gott, der Gnade erweist, tut dies durch Gericht hindurch. Vers 9. Mit meiner Seele, sagt Israel, verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich früh oder beim Anbruch des Morgens. Eine kleine Zwischenbemerkung. Dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach dem Messias beginnt in der Seele. Sie reift aus und vollendet sich im Geiste. Das ist ein Fortschritt. Und dann heißt es, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Nach deinem Namen, nach deinem wunderbaren Schem, nach der vollen Entfaltung deines Namens und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Das kann man nun erbaulich auslegen, etwa in dem Sinne, den Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Und man kann den Geschwistern, die nachts kaum schlafen können, Mut machen mit diesem Wort, dass auch in der Nacht Zuwendung Gottes erfolgt und dass das Wort Gottes, das zur Heilung und zur Therapie in unsere Seelen gesenkt ist, auch in unserem Unterbewusstsein weiter wächst und sich entfaltet. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Qual das auch sein kann. Man betet nicht immer, wenn man stundenlang in der Nacht wach liegt. Etwa mit Schmerzen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um Israel in der gegenwärtigen Weltperiode, die die Bibel die Nacht nennt und die gekennzeichnet ist durch die Abwesenheit des Lichtes der Welt, und das ist der Messias, der erst dann wieder strahlend aufgehen wird als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln, wenn der große tausendjährige Gottestag seines Reiches beginnt, wenn der große Morgen heraufdämmert auf den auch Israel wartet. Von noch sind sie in der Nacht. Aber, so sagt es uns Sprüche 31, auch in der Nacht geht das Licht des Weibes nicht völlig aus. Das Licht des Weibes Israel, das ihm gegeben ist im Gesetz und in den Propheten und in den Schriften. Und es wird sicherlich geschehen, das, was vorgeschattet ist im Kommen des Ratsherrn Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kam, zu Jesus von Nazareth, mit der Frage nach der Wiedergeburt Israels im Herzen und auf den Lippen. Und dem Jesus dann so tiefe Gedanken enthüllt über den Weg zur Wiedergeburt des einzelnen Menschen und zur Volkswiedergeburt Israels. Nikodemus, Rechtfertigung des Volkes. Das wird geschehen. Oder ich denke hier an Hohelied 5, wo die Braut in der Nacht voller Verlangen und Sehnsucht wach liegt auf ihrem Lager und wo auf einmal an ihre Türe geklopft wird und sie weiß, es ist der Bräutigam, der an meine Türe klopft. Und damit sie ihn erkennt, streckt er seine Hand durch das Kuckloch der Türe, so wie es alte Türen hatten. Und da steht sie auf, kleidet sich schnell an, möchte ihm die Türe öffnen zur Begegnung in der Nacht. Und da tut er etwas Schreckliches. Er ist einfach weitergegangen und steht nicht mehr draußen. Das ist mir ein Geliebter, ein Verlobter. So wie der Messias oftmals weitergegangen ist bei Aufbrüchen Israels. Und wie er weitergehen wird, auch in der Endzeit, einige Male. Aber er klopft an der Türe, macht die Braut wach in der Nacht, dass sie voller Sehnsucht und voller gespannter Erwartung ist. Und was tut sie dann? Sie geht hinaus in die Gassen Jerusalems. Sie sucht den Bräutigam, fragt überall nach ihm. Und es kommen die Wächter, die ja ein Bildnis sind für die Engelmächte, und reißen ihr, nachdem sie sie geschlagen haben, die Decke von ihrem Gesicht. Das ist die Drangsal Jakobs. Das sind die Gerichte, die noch einmal Israel treffen werden. Und die dazu führen und dazu dienen, dass dem Volke Israel der Schleier und die Decke hinweggerissen wird. Jetzt verstehen wir es noch deutlicher und vielleicht noch schöner, was hier gesagt wird. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich früh, früh morgens. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Und nun wörtlich, im Lande des Redlichen handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät Jehovas. Im Lande des Redlichen. Und dieser Gesetzlose zur Zeit des Endes wird uns ja auch von Paulus gezeigt. Der Sohn des Verderbens, der im Lande des Redlichen, im Lande des Messias, im Lande Gottes seine Herrschaft errichtet. Und es ist erschütternd, dass Israel noch einmal auf diesen falschen Messias hereinfallen wird und dass sie ihn annehmen werden als Messias. Er wird mit ihnen einen Beistandspakt schließen für 7 Jahre. Er wird ihnen den Opferkultus gestatten, offensichtlich nach der Entmachtung der arabischen Staaten. Anders wäre das gar nicht möglich. Speisopfer und Trankopfer werden wieder dargebracht im Tempel zu Jerusalem, im Yahweh-Tempel. Es wird ein militärisch-politisch-wirtschaftlicher Beistandspakt sein. Aber dann tut dieser Mann, dieser Gesetzlose, dieser Sohn des Verderbens etwas strategisch Falsches, das aber von Gott gelenkt ist. In der Mitte der Jahrwoche setzt er sich in den Tempel Gottes und er sagt nun nicht mehr nur, ich bin der Messias, sondern ich bin Gott. Und das macht kein Jude mit. Das orthodoxe Israel wird ihn von nun an ablehnen. Sie haben Jesus nicht als Gott angenommen, als er sagte, ich bin der Ewige, ich bin Yahweh. Und sie werden ihn ablehnen, wenn er sich zum Gotte macht. Das macht kein orthodoxer Jude mit. Das ist der Grund, warum in der Mitte der Jahrwoche die Verfolgung des Sonnenweibes beginnt. Die Verfolgung der Gesetzestreuen, der rechtgläubigen Israeliten und die große Erweckung, die zu den Geburtswehen führt, sodass schließlich und endlich ein männlicher Sohn geboren wird. Ich glaube, damit hängt zusammen Habakkuk 3, Vers 2. Gebet Habakkuks, des Propheten nach Schikjonot, zu Deutsch Irrklage oder Schmerzensbrüllen. Es ist ein Prophet, der uns an atomare Vorgänge erinnert. Lesen Sie das einmal. Yahweh, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Nun kommt es. Jehova oder Yahweh, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es erkennen. Inmitten des Zornbebens gedenke deines Erbarmens. Und das wird in der Mitte der Jahrwoche, der letzten Jahrwoche, wirklich an Israel geschehen. Dann wird es sich ereignen. Dann kommt die große Wende hin zur Wiedergeburt und zum Schauen dessen, den sie zerstochen haben. Vers 11. Jehova, deine Hand war hoch erhoben, sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um das Volk und beschämt werden. Ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. Ja, das Handeln Gottes, das voraussetzungslose Handeln Gottes am Ende der Tage gegenüber Israel wird dazu führen, dass die Völker dieser Welt es sehen, wie der Herr für sein Volk eifert und dass sie es erkennen und dass sie schließlich und endlich beschämt werden, verzehrt werden durch das Feuer seines Gerichtes. Und nun Vers 12. Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Das könnte auch ein Wort für uns sein, die wir uns ausstrecken nach dieser Friedensgabe Gottes, die wir uns ausstrecken, danach einzugehen in die Ruhe Gottes, die uns ja verheißen ist. Und auch wir werden nur in die Ruhe Gottes eingehen, wenn wir es so machen wie der lebendige Gott, der nach der ungeheuren Kräfteexpansion seiner Schöpfung und seines Schöpfungswerkes diese Schöpfung abgegeben hat an seinen Mittler Jesus, damit er sie weiterführe, erlöse und schließlich zurechtbringe und vollende. Und auf diese Weise, indem er seine Werke abgab an Jesus, seinen Sohn, ging Gott in seine Ruhe ein, der Gott, der glückselig ist in sich selbst. Und auch wir können nur auf diese Weise in den Frieden und in die Ruhe Gottes eingehen. So wie es ja hier auch heißt, Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Wir sollten endlich mit dem quälenden Geschäft aufhören, uns durch fromme Werke bei Gott anbiedern zu wollen. Es ist ein zermürbendes Geschäft. Ein Geschäft, das uns um den Frieden Gottes bringt, der uns in Christo Jesu verheißen ist. Erst dann, wenn wir endlich unsere Werke abgeben an Jesus und im Hinblick auf Jesus, dann gehen wir ein in die Ruhe Gottes. Und auch Israel wird nur auf diese Weise eingehen, in jene Sabbatruhe, die dem Volke Gottes ja noch aufbewahrt ist, nach Hebräer 4, Vers 9. Also bleibt nun eine Sabbatruhe noch dem Volke Gottes aufbewahrt. Und das ist buchstäblich, prophetisch zu verstehen. Sie werden ja einmal durch den wahren Josua, durch den wahren Jehoshua oder Jeshua eingeführt in die Ruhe Gottes, in die Ruhe seines Königreiches, jenes Tausendjahrreiches. in jenen Sabbat, in jenes siebte Jahrtausend der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Noch einmal Vers 12. Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns, an unserer Stelle vollführt und vollendet. Oh, das wird köstlich werden, wenn Israel sieht, alle Gesetze, das ganze Gesetz, alles ist erfüllt in Jesus, dem Messias, in Jesus von Nazareth, der für uns alles vollendet hat, in sich abgeschlossen hat. Jehova, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht, außer dir oder neben dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens, deines Schem. Durch dich allein, sonst wären wir längst abgefallen. Und da denken wir an all die Herren in der Geschichte der Völkerwelt und Israels, die neben Gott und außer Gott über Israel geherrscht haben, so dass sie oft meinen, Gott wäre auf ewig verborgen, Gott hätte im Zorn verschlossen seine Erbarmungen, oder Gott sei tot. Jene Herren, angefangen von Nebukadnezar, jene Könige Spaniens, die Israel in die Inquisition getrieben haben, jene Inquisitoren der Christenheit, der mittelalterlichen Kirche, bis hin zu einem Hitler und einem Stalin und all den anderen Herren, die Israel gefoltert und gequält, gejagt und geschunden haben. Herren außer dir haben über uns geherrscht. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Und nun scheint dies ja ein echter Widerspruch im Worte Gottes zu sein, zu jener lebendigen Auferstehungshoffnung, die am Ende dieses Kapitels in aller gebührenden Klarheit bezeugt wird. Denn die Schatten, von denen hier die Rede ist, die Rephaim, die Toderschlafften und Hingestreckten, das sind die Toten im Totenreich. Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. In welchem Zusammenhang ist das denn gesagt? Es ist gesagt in dem Zusammenhang von jenen Herren, von jenen Tyrannen, von jenen Leitböcken der Erde, die über Israel geherrscht haben und die Israel gequält und gefoltert und gejagt haben. Gott sei Dank, sie kommen nicht wieder, die da ins Totenreich hingestreckt sind. So betet Israel. Rashi übersetzt statt hingestreckt oder tot erschlafft sogar an dieser Stelle die Giganten. Es ist also kein Widerspruch zu jenem Vers 19, den wir noch betrachten werden. Wenn wir einmal Jesajas 14 lesen und Hesekiel 28, sonderlich das Letztere, da werden uns vorgestellt einmal der Fürst von Tyrus und einmal der König von Tyrus. Und während der König von Tyrus ein Bild auf den gefallenen Luzifer ist, auf Satan, ist der Fürst von Tyrus ein Politiker. In Jesajas 14 ist dies gesagt im Blick auf Nebukadnezar. Jesajas 14, 9. Der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen. Er stört deinetwegen die Rephaim, die Toderschlafften, auf. Alle Leitböcke der Erde, er lässt sie von ihren Thronen aufstehen. Alle Könige der Nationen, wenn du, Nebukadnezar, ins Totenreich kommst. Das sagen sie einmal Politikern, einflussreichen Politikern. Sie seien ein Leitbock der Erde und der Hammelherde der Wähler. Sie stehen auf, wenn Nebukadnezar kommt. Das sind diese Herrscher, die neben Gott und außer Gott über Israel geherrscht haben. Und dann heißt es, darum hast du heimgesucht und vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Das werden sie sagen können am Ende der Tage, wenn der Herr sie heimbringt. Du hast die Nation vermehrt. Jehova, du hast die Nation vermehrt. Du hast dich verherrlicht. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ja, es wird eine Gebietserweiterung und Volksvermehrung Israels geben, zu Beginn des Reiches des Messias. Eine Volksvermehrung, die auch dadurch geschehen wird, dass Leben aus dem Tode nicht nur in geistlicher Weise geschieht, sondern buchstäblich prophetisch durch die Auferstehung Israels, auch im Reich, auch zu Beginn des Reiches. Israel wird geschaut als Sand am Ufer des Meeres, und das ist vor allem Juda am Gestade der Völkerwelt. Israel wird geschaut in dem Bilde der Sterne des Himmels, und da sehen wir vornehmlich die Israeliten und jene Erstlinge aus Israel, aus Juda und aus den Nationen, die in der Erstlingsgemeinde zusammengefasst sind. Und die da scheinen wie Sterne in einem dunklen Kosmos. Israel wird aber auch geschaut im Bilde des Staubes des Scheols. Und da ist es unzählbar. Wir werden dann die Stelle noch lesen. Wie Tau aus der Morgenröte wird Israel geboren werden aus dem Scheol, aus dem Totenreich. Und das führt dann zu jener ungeheuren Volksvermehrung, die das bei weitem übertrifft, was heute geschieht, wenn Hunderttausende sowjetischer oder russischer Juden in das Land strömen und damit verbunden eine große Gebietserweiterung. Du hast die Nation vermehrt, zweimal wird es gesagt, vielleicht einmal in unseren Tagen durch jene, die hereinströmen nach Israel, und vielleicht zum zweiten Mal durch die Auferstehung aus den Toten. Denn was wird die Annahme Israels anderes sein, als geradezu Leben aus den Toten, sagt Paulus. Und das dürfen wir durchaus auch buchstäblich verstehen. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Dazu eine Parallelstelle aus Jesajas 54, Vers 1 bis 3. Jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Mache weit den Raum deines Zeltes. Man spanne aus die Behänge deiner Wohnstätte. Wehre nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stelle fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und dein Same wird die Nationen in Besitz nehmen und wird die verödeten Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Ein wunderbares Wort von jener Gebietserweiterung und Volksvermehrung zum Beginn des Reiches des Messias. Und die Begründung, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, dein Ehemann. Jehova der Heerscharen ist sein Name und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Vers 16. Auf welchem Wege wird diese Erneuerung Israels angebahnt und durchgeführt? Jehova, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht oder haben sie dich vermisst. Als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet oder ergossen sie flüsterndes Gebet. Ich habe kürzlich wieder einmal von Martin Buber Gog und Magog gelesen, wo von jenen Chassidim des Ostens ein Zeugnis gegeben wird, die sich beim Auftauchen Napoleons zusammengeschlossen haben, um Gott zu beschwören, in einem ergreifenden, beschwörenden Gebet, dass er diesen Napoleon zum Gog aus Magog machen möge, damit dann endlich der Messias kommen könne. Denn sie wussten aus den Schriften, erst muss Gog aus Magog kommen und dann kann der Messias kommen, auf den wir warten. Ist ergreifend geschildert. So heißt es ja auch hier, sie ergossen flüsterndes Gebet. Oder denken wir an die Juden an der Klagenmauer, die sich hin und her wiegen nach dem Gebot der Schrift, alle deine Körperteile sollen den Herrn loben, mein ganzer Körper, mein ganzer Leib soll preisen Jahwe der Heerscharen. Und aus diesem Grunde bewegen sie sich ja in jener eigentümlichen Weise, wenn sie Wort Gottes lesen und wenn sie beten. Und dann flüstern sie ihre Gebete und sie stecken Zettel hinein in die Ritzen der Klagemauer mit ihren Bitten an Gott. Flüsterndes Gebet in der Bedrängnis. Aber ich möchte weiterlesen. Aber ich möchte vielleicht noch dazu sagen, auch in unserer Bedrängnis, in unserem Leiden, in unserem Eingeengtsein, in unserer Drangsal geht es manchem so, dass ihm die ganz großen Worte ersterben und die paulinischen Gebetsformeln zunichte werden und er vielleicht nur noch flüsterndes Gebet zu ergießen wagt. Vielleicht haben wir das auch schon einmal erlebt. Darum hast du sie eingesucht und vertilgt, hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Und Vers 16, Jehova, in der Bedrängnis haben sie dich vermisst, haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet, ergossen sie Beschwörung. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und schreit in ihren Geburtswehen. Also sind wir gewesen, Jehova, fern von deinem Angesicht. Und bei diesem Wort freuen wir uns. Bei diesem Wort leben wir auf und wir gedenken an die Verheißung Gottes, dass Zion einmal Wehen bekommen wird und dass an einem einzigen Tage ein ganzes Volk in das neue Leben der Wiedergeburt hineinkommen wird, hineingeboren wird durch das Weib Zion nach dem Zeugnis von Jesaja 66. Und in diesem Lichte ist das Sonnenweib aus Offenbarung 12, die sich in Geburtswehen windet, eben nicht die Gemeinde und auch nicht die Jungfrau Maria, sondern wirklich das orthodoxe Israel am Ende der Tage, das schwanger ist mit der Erkenntnis, Jesus von Nazareth war doch der Messias, so wie Saulus von Tarsus, der, nachdem er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat, 3 Tage und 3 Nächte am Boden liegt und nichts isst und nicht trinkt. Schwangerschaft, die zur Geburt führen soll. Und Johannes 16, 21 dürfen wir getrost einmal auch so hören, prophetisch, das Weib, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Drangsal, um der Freude willen, dass der Mensch in den Kosmos geboren ist. Ja, das gab es damals noch. Heute liegen die Dinge anders. Aber das gilt auch dem Volke Israel, dem Sonnenweibe, dem Zion, dem Weibe Zion. Aber nun müssen wir noch ein wenig anders lesen und ein wenig weiterlesen. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und schreit in ihren Geburtswehen. Also sind wir gewesen, Jehova, fern von deinem Angesicht. Wir gingen schwanger, wir wandten uns. Es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Und Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen. Das heißt, wurden keine geboren. Denn die orientalische Frau hat in der Hockstellung geboren. Und aus diesem Grunde, sie sind nicht gefallen, sie sind nicht geboren worden. Scheinschwangerschaft Israels. Ja, das müssen wir auch sagen. Es ist noch nicht so weit. Wenn wir in den Talmud schauen, da sind viele köstliche Dinge. Da sind viele Dinge, von denen wir uns wünschen würden, dass Christen so ihre Bibel studieren, solche herzerfrischenden Entdeckungen machen im Worte Gottes. Ich habe am Krankenbett meiner Schwägerin bei der Wache zu Tage und in der Nacht oftmals im Talmud gelesen. Aber das sind auch Dinge, wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Über so viel Luft, über so manchen Unsinn, der darin geschrieben steht. Auch das muss man sagen. Ihr forschet die Schriften und meinet mit Recht, ewiges Leben darin zu haben. Aber ihr wollt nicht zu mir, zu Jesus kommen. Scheinschwangerschaft. Da wird etwas Künstliches erzeugt, das kein wirkliches Leben ist. Aber wir wissen, es geht dennoch dem Leben entgegen. Und dann wird es geschehen, wenn die wahre Geburt erfolgt, dass dem Lande Israel Rettung verschafft wird. Und dass schließlich und endlich im Reiche des Messias, den Bewohnern des Erdkreises, jene Möglichkeit der Wiedergeburt durch das erneuerte Israel weitergegeben wird. Und deshalb heißt es, in der Zeit, wo die Geburt noch nicht erfolgt ist, Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Und die Bewohner des Erdkreises sind nicht geboren worden. Die Zeit wird kommen, wo Israel der große Völkermissionar sein wird. Und nun jenes kostbare, wunderbare Zeugnis vom Leben aus dem Tode. Ich möchte lesen Vers 19. Und das zeigt uns nun endgültig, auf welche Weise sich dieses Leben aus Totenbahn bricht, von dem Paulus spricht, dass die Annahme Israels nichts anderes sein wird, als geradezu Leben aus dem Tode. Und nun lese ich aber nach dem hebräischen Text wörtlich. Deine Toten werden aufleben. Das kann nur ein Wort des lebendigen Gottes an Israel sein. Und dann heißt es gleichsam wie in einem Zwiegespräch als eine Antwort, mein Leichnam wird wiedererstehen. Der Leichnam des kollektiven Israel am Ende der Tage. Aber zunächst einmal ist dieser erfüllt worden in Christus Jesus, als der lebendige Gott gesagt hat, mein Leichnam wird wiedererstehen. Das ist der eine, der 3 Tage und 3 Nächte im Totenreich gelegen hat, unter der Herrschaft des Todes war, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lichtes, seines Lebens und seines Geistes. So wie die Psalmen, die Totenreichspsalmen des Messias es bezeugen. Und wie der Vater ihn auferweckt hat, damit er auferstehen könne. Und die Wehen des Todes aufgelöst hat. Mein Leichnam soll wieder erstehen. Aber in dieses messianische Programm des Knechtes Jehovas ist jener andere Knecht Jehovas einbeschlossen. Israel. Es gibt eine geheimnisvolle, verborgene Identität und Parallelität zwischen dem Messias Israels und seinem Volke. Und deshalb ist der Knecht Jehovas in Jesajas doppelgesichtig. Einmal Israel, gleichzeitig ist der Messias Jesus, der wahre Knecht Jehovas. Das Zwiegespräch, deine Toten werden aufleben. Und die Antwort Israels, ja, mein Leichnam, der Leichnam des kollektiv erstorbenen Israel, wird wieder erstehen. Und dann kann man wirklich sagen, wenn das so ist, wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde oder das Land wird die Schatten, die toderschlafften Schatten, auswerfen oder gebären. Hier steht wieder das Wort von dem Gebären in das neue Leben hinein. Ihr, die ihr im Staube lieget, Hosea 13, 14, von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Sheol, dein Verderben? Dies wird gesagt zuerst einmal im Blick auf Israel und seine Wiederauferstehung im Reiche des Messias. Oder Sahaja 9, jenes wunderbare Wort, wo der Messias um des Blutes seines Bundes willen von dem lebendigen Gott angeredet wird. Und wo ihm gesagt wird, und du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist, aus dem Totenreich. Kehre zur Festung zurück, ihr, die ihr Gefangene auf Hoffnung seid. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte wiedererstatten werde. Und da denken wir wieder an heute Morgen, an diese doppelte Wiedererstattung im Troste Jehovas. Leben aus Toten, geistlicherweise, ganz gewiss, in der Wiedergeburt Israels, die das Kommen des Messias erreicht, aber auch in einem engen prophetischen Sinn. Leben aus Toten durch Auferstehung aus dem Sheol. Gott hat es geschworen, deine Toten werden aufleben. Und das endzeitlich erneuerte Israel wird es bekennen, in jenem wunderbaren Lied, das im Lande Juda gesungen werden wird, mein Leichnam wird wieder erstehen. Auf welchem Wege? Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und das Land wird die Schatten, die Toderschlafften, auswerfen. Und da muss ich wirklich noch etwas zu diesem Tau der Lichter sagen. Der Tau ist ja eine Belebung in der Nacht. Und die Israelis lernen es ja heute sonderlich im Negev, jene alten Methoden wieder zu verwenden, die die Völker, die früher diese Landstriche bevölkert haben, angewendet haben. Nämlich die Sammlung des nächtlich fallenden Taus, der dann für manche Pflanzen ausreicht als Bewässerung. Und dieser Tau der Nacht ist etwas Köstliches, auch im Worte Gottes. Es ist ein Tau, der in der Wüste das Leben ermöglicht. Er fällt in der Nacht, denken wir wieder an den prophetischen Schlüssel, die Nacht der gegenwärtigen Weltperiode vor dem Kommen des Lichtes der Welt, der Sonne der Gerechtigkeit. Sprüche 3, 20, die Wolken träufeln Tau herab. Hosea 14, 6, Gott wird für Israel wie ein Tau sein. 5. Mose 32, 2. Dort sagt Mose, meine Rede träufle wie Tau. Sprüche 19, 12. Gottes Wohlgefallen ist wie Tau, der da fällt in der Nacht. Und im Segen an Josef, 5. Mose 33, wird der Tau das Köstlichste des Himmels genannt. Und in 4. Mose 11, 9. gar als Transportmittel für das nächtlich fallende Manna. Hohelied 5, Vers 12 erscheint der Bräutigam und von ihm wird gesagt, sein Haupt und seine Locken sind voll Tau, voll Tropfen der Nacht. In dieser Weise wird der Bräutigam Israels wiederkehren, mit jenem Tau der Belebung. Tau ist Belebung in der Nacht. Warum wird dieser Tau ein Tau der Lichter genannt? Rashi hat uns darauf hingewiesen, dass hier die Mehrzahl verwendet ist, der Plural, der große Ausleger des Judentums. Und er hat schon damals gesagt, vor Hunderten von Jahren, das muss bedeuten, es gibt eine Belebung Israels in der Nacht durch mehrfache Erleuchtungen Gottes. Tau der Lichter, Taubelebung in der Nacht, Lichter mehrfacher Erleuchtungen Gottes, noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, vielleicht schon beim Erglänzen des Morgensternes, aber noch nicht bei dem Aufstrahlen der Sonne der Gerechtigkeit. In dieser Weise wird das Leben aus Toten angebahnt, durch jene Erleuchtung Israels, die in immer neuen Wellen über dieses Volk kommen wird. Spüren wir etwas von dem großen Heilsprogramm Gottes, das sich vollenden wird in der Auferstehung aus den Toten. Und zum Abschluss möchte ich zwei Worte Gottes lesen. Meine Stunde ist gerade zu Ende. Gönnt mir noch eine Minute. Freude daran haben sowieso nur die Brüder und Schwestern, die Freude am Wort Gottes haben. Das eine Wort, Hiob 14, 7 bis 9, das ist ein Lieblingswort unseres Bruders Muhl. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf zu sprießen. In unseren Gemeinschaften und Gemeinden sagt man, wird er abgehauen, dann ist es Schluss und aus, immer und für ewig. Hier steht etwas anderes. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers sproßt er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling von jenem Tau, der in der Nacht fällt, der abgehauene Baum. Und Psalm 110, Vers 3, zu Beginn des Reiches des Messias, wo die Toten wieder aufleben werden und wo der Leichnam Israels kollektiv wiedererstehen wird. Dein Volk, so wird der Messias angeredet, wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Machtergreifung, in heiliger Pracht aus dem Schoße der Morgenröte strömt der Tau deiner Geburten. Geschworen hat Jehova, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Amen.